Mein Name ist Thomas Binder, ich bin Kardiologe und Internist und habe doktoriert in Immunologie und Virologie.
Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Bereich.
Haben Sie eine Maske dabei? Bitte anziehen, ansonsten den Platz verlassen.
Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei.
In meinem Umkreis sind 9 Leute nach der Impfung an einem einzigen Tag verstorben im Seniorenheim.
Die Ärzte, die jetzt impfen, die werden sich alle noch verantworten müssen. Und spätestens vor Gott.
Wir haben hier kein Killer-Virus. Wir haben hier keine medizinische Pandemie, sondern eine kriminelle Pandemie.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen.
Wir haben noch eine Demokratie zu verteidigen.
Herr Dr. Binder, Ihnen wurde weder eine Haftstrafe noch eine hohe Geldstrafe angedroht, noch wurden Sie vor Gericht gestellt. Was war bei Ihnen anders als bei den Kollegen, beziehungsweise was hat man Ihnen zunächst vorgeworfen?
Ja, ich wurde nicht primär von einer Behörde oder vom Staat verfolgt, sondern ein mir gut bekannter Verleumder hat die Behauptungen aufgestellt, ich würde Bedrohungen ausstoßen, ich sei bewaffnet und hätte eine psychiatrische Vorgeschichte. Und dies hat er eben behauptet gegenüber dem Landammann des Kantons Aargau, das wäre in Österreich der Ministerpräsident des Bundeslandes Aargau. Und das war auch ein guter Bekannter von mir. Und die haben dann am Telefon beschlossen, ja, ich sei offensichtlich wahnsinnig und fremd oder selbstgefährlich und haben dann den Polizeipräsidenten des Kantons Aargau informiert und der hat dann diese wahnsinnige Aktion gestartet, in der insgesamt 60 Polizisten im Einsatz waren.
Was war denn zunächst einmal der Grund dafür, dass Sie sich während der Corona-Zeit gegen die Maßnahmen gestellt haben?
Ja, ich habe im März 2020 sofort alles realisiert. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass ich nicht nur damals 32, jetzt 36 Jahre praktische Erfahrung in Medizin habe, auch eben mit akuten Atemwegsinfekten natürlich, sondern ich habe doktoriert in Immunologie und Virologie, weil ich mir damals nicht sicher war, soll ich eher in die Forschung gehen oder in die Klinik. Und da habe ich ein Jahr im Institut für Immunologie und Virologie der Universität Zürich gearbeitet und da meine Dissertation geschrieben. Also ich habe auch von daher ein Background. Und vielleicht war es dieses breite Wissen, es war sicher auch meine Neugier, die ich schon von klein auf gezeigt habe, die Neugier auf die Realität, das ist der Wissenschaftler in mir, die Realität zu erforschen, ob uns die nun in den Kram passt oder nicht. Wir müssen mit der Realität leben und dürfen nicht in irgendwelchen virtuellen Realitäten leben. Und ich habe sofort realisiert, ja, Moment, das ist die falsche Testindikation, es ist der falsche Test. Es gibt wahrscheinlich keine epidemiologisch relevante asymptomatische Übertragung, weil im Medizinstudium hatten wir gelernt, dass es eine solche bei Atemwegsviren nicht gibt. Dass diese Fallsterblichkeit von 2% natürlich verantwortungslose Panikmache ist. Jeder Primarschüler weiß, dass wegen der riesen Dunkelrate die Infektionssterblichkeit, und die ist entscheidend, eben locker 100-mal tiefer liegt, das wäre dann so im Bereich von anderen Corona-Erkältungsviren. Alles dies habe ich sofort realisiert. Und habe es dann natürlich als meine Pflicht angeschaut, so wie ich Sie, wenn Sie meine Patientin sind, über Ihren medizinischen Zustand informieren muss, in einer Art, dass Sie als Laie dies verstehen und dann überhaupt erst informiert entscheiden können, wie machen wir weiter. So habe ich es sofort als meine Aufgabe als Arzt begriffen, die Bevölkerung über diese Erkrankung der ganzen Gesellschaft zu informieren, in einer Art, dass es jeder Laie versteht und dann eben entscheiden kann, wie gehe ich damit um.
Sie wurden in Form einer Razzia brutal verhaftet. Sie wurden zwangseingewiesen. Ein Verfahren wurde eröffnet, das später aber eingestellt wurde. Wie fühlt man sich da als Arzt, der seinen hippokratischen Eid befolgt und ja, seinem Gewissen treu bleibt?
Ja, das war natürlich eine für mich unglaubliche Erfahrung, die ich hier machen musste. Vor allem eben die Erfahrung, dass ich habe ja versucht, Politiker, Journalisten, Ärztekollegen sofort zu informieren über all diese Fehler in diesem Corona-Narrativ. Und habe nie eine Antwort bekommen, auch nicht eine Antwort wie Thomas, du spinnst oder so, einfach keine Antwort, das war schon sehr unheimlich. Und dann werde ich, das waren zwei Juristen, die da in meine Verhaftung involviert waren, sowohl der Verleumder als auch der Landammann des Kantons Aargau, also Juristen, wähnten dann über Corona mehr zu verstehen als ich als Arzt, der noch promoviert hat in Immunologie und Virologie. Ich meine, das sagt doch irgendwie auch alles, oder? Also, und das, darum hat mir das Ganze auch erst recht Energie gegeben. Ich lasse mich doch von zwei so aufgeblasenen Laien, die nicht den Hauch eines Schimmers haben, wovon sie da überhaupt reden, worum es da bei Corona geht. Ich lasse mich doch von solchen Leuten nicht fertig machen. Ich bin nicht der Typ, der Recht haben muss. Die sitzen in den Parlamenten und so weiter. Aber wenn ich Recht habe, dann setze ich mich auch für mein Recht ein. Und vor allem ging es ja hier um die Bevölkerung, darum, die Bevölkerung zu informieren. Und es ist ja nicht um eine Lappalie gegangen, da ging es um Leben und Tod. Und da kann ich als Arzt, wie Sie sagen, der hippokratische Eid. Es gibt noch die modernere Version, ist das Gelöbnis, das Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes. Und da ist ein Satz ganz entscheidend. Ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechten einsetzen. Das ist ein ganz zentraler Satz und das war der wichtigste, den wir alle Ärzte hätten befolgen müssen in den letzten 4 Jahren.
Aber wie ist es Ihnen damit emotional trotz allem gegangen? Natürlich sind Sie ein Kämpfer und Sie sagen, Sie lassen sich den Mund nicht verbieten, Sie haben den hippokratischen Eid abgelegt. Das ist ja alles klar. Aber trotzdem ist man ja auch Mensch. Wie ist es Ihnen im Inneren gegangen, als man so mit Ihnen umgegangen ist?
Ja, ich wähnte mich in der Sowjetunion oder in der DDR natürlich, dass so etwas in der Schweiz passieren kann, oder? Nachdem man mich verhaftet hatte, nach einer Stunde hat man realisiert, ich habe kein Gesetz gebrochen. Und darum konnte man mich gar nicht inhaftieren. Man hat dann aber eine Ärztin zu mir geschickt, die die Hafterstehungsfähigkeit prüfen sollte, obwohl man mich gar nicht inhaftieren konnte. Und die hat mich ja dann für selbstgefährlich und Corona-wahnsinnig erklärt. Sie hat eine neue Diagnose erfunden, die steht nirgends im ICD. Und dann wurde ich 36 Stunden in eine Isolationszelle gesteckt. Im Volksmund ist das eine Gummizelle. Das stimmt alles, nur Gummi hat es nicht. Es ist einfach eine Isolationszelle und das Bett ist einfach eine Matratze und Toilette und Lavabo sind so konstruiert, dass man sich nicht irgendwie erhängen, selber wehtun kann oder so. Und da war ich 36 Stunden, ohne zu wissen, weshalb ich dort war, ohne vorher einen Anwalt gesehen zu haben. Ich meine, das war alles erst illegal, oder? Und dann war ich allein 36 Stunden über Ostern, oder? Am Ostersonntag lag ich da auf dieser Matratze. Meistens lief ich ums Bett rum, oder? Als erstes habe ich dann diese Matratze von der Wand weggenommen, dass ich um das Bett herumlaufen konnte. 36 Stunden im Bett liegen kann auch kein Mensch, oder? Es hat keinen Stuhl, gar nichts. Und da hatte ich natürlich viel Zeit nachzudenken und, ja, da habe ich mir schon überlegt, also, was geht da vor? Ich verstehe es nicht, oder? Aber ich habe dann alles durchdacht und konnte mir etwa vorstellen, was da abgegangen sein muss und habe natürlich mir dort schon ganz klar war mir dort schon klar, dass ich mir das nicht gefallen lasse und dass, wenn ich da raus bin, mich ein paar Leute kennenlernen.
Nun konnten Sie ja aber währenddessen in dieser Isolationszelle ja noch nicht wissen, dass es nur, was ja entsetzlich lang ist, 36 Stunden sein würden. Sie haben ja keinen Kontakt zur Außenwelt. Man weiß nicht, was als nächstes kommt, wer als nächstes hier reinkommt, was als nächstes passiert. Sie haben ja, ich nehme mal an, keine Ahnung von diesen Vorgängen vorher gehabt. Wenn man in dieser Ungewissheit in einer solchen Isolationszelle eingesperrt ist und, wie Sie sagen, ja sehr viel Zeit zum Nachdenken hat, Was sind das für Gedanken, die einem da kommen?
Gut, als Arzt habe ich natürlich selber auch solche fürsorglichen Unterbringungen gemacht, zusammen mit der Polizei. Vielleicht 100 in meinem Leben. Und da weiß ich natürlich, wie das abläuft. Nach 24 Stunden muss dann ein Arzt das bestätigen. Das Wahnsinnige auch hier war, nach 24 Stunden, das war irgendwo dann nachts um 1 oder 2, kam dieselbe Notfallärztin rein, oder? Und die hätte dann entscheiden müssen, ob ich immer noch dort drin sein muss oder nicht, oder? Dabei war ich in der psychiatrischen Klinik, da wimmelte es vom Psychiater, da kam dieselbe Internistin wieder rein. Und ich habe schon vom Bett aus gesagt, mitten in der Nacht war das, oder? Ja, liebe Frau Kollega, Sie sind inkompetent, Sie können gleich wieder gehen. Und dann ging die Tür natürlich wieder zu. Und darum wurde es dann verlängert auf 36 Stunden. Und erst dann fand die erste Einvernahme statt auf dem Polizeipost. Da habe ich das erste Mal meinen Anwalt gesehen und gab es überhaupt die erste Einvernahme. Nach dieser Isolationshaft, richtig wäre gewesen, natürlich, wenn ich vorher einen Anwalt gesehen hätte, der hätte dann nämlich verhindern können, dass ich in diese Isolationszelle kam, weil man konnte mich ja nicht inhaftieren, dann kann man auch nicht meine Hafterstehungsfähigkeit prüfen lassen. Wenn man mich ja nicht inhaftieren kann, sie hätten sich entschuldigen müssen und mich heimschicken müssen. Aber natürlich fühlt man sich, das heißt Isolationszelle, in der Isolationszelle fühlt man sich naturgemäß unglaublich allein. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen. Und, also ich bin katholisch, aber ich war nicht gross praktizierend. Und ich darf aber zugeben, am Ostersonntag lag ich da auf dem Bett, lief herum und da habe ich ein paar Vaterunser und gegrüßt, heißt die Maria, in den nach oben geschickt. Da habe ich auch mich fast selbst nicht mehr erkannt. Also da bist du schon sehr, sehr, sehr einsam.
Herr Dr. Binder, was gab Ihnen damals und was gibt Ihnen heute die Kraft, trotz all dieser Widerstände weiterzumachen?
Ja, ich meine, was ich dort erlebt habe, das war heftig, aber es war kurz, oder? Und im Gegensatz zu anderen Ärzten, die wirklich dann inhaftiert waren oder sogar denen ihre Lizenz entzogen wurde, fand ich meine Geschichte irgendwie immer noch harmlos. Also, und letztlich hat mir das nur noch mehr Kraft und Energie gegeben. Also das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Hey Leute, jetzt lernt ihr mich aber kennen. Und habe dann natürlich erst recht Vollgas gegeben.
Was würden Sie heute in dem Wissen, was die Konsequenzen für Sie wären, wieder so handeln wie damals?
Auf jeden Fall, natürlich. Ja, ich gehe sogar so weit zu sagen, das musste vielleicht passieren. Ich meine, es hat doch auch ein paar Leute aufgeweckt. Es hat weltweit, auch in den USA, im englischsprachigen Raum, hat es eine gewisse Aufmerksamkeit gegeben. Also neue Medien haben das weltweit ein bisschen gebracht. Und ich habe dann einfach das hat meinen Akku gerade noch mal mehr aufgeladen, jetzt erst recht. Und es musste vielleicht passieren. Vielleicht gibt es eben auch eine Verschwörung des Guten, nicht nur eine Verschwörung des Bösen.
Sie wurden also zu Ostern 2020 auf brutale Art und Weise verhaftet von einem Schweizer Spezialkommando hier im Haus, in Ihrer Praxis. Sie wurden abgeführt und danach auch zwangseingewiesen und eingesperrt. Erzählen Sie uns noch mal genau, wie das damals sich abgespielt hat.
Ja, ich wollte am Ostersonntag 2020, war am 12. März 2020, wollte ich für eine Woche in die Ferien verreisen. Und als Arzt kannst du nicht einfach in die Ferien verreisen, da musst du gewisse Dinge vorher dringend erledigen. Überweisungen, die nicht eine Woche warten können beispielsweise, die müssen erledigt werden. Und so war ich halt am Ostersamstagabend, noch in der Praxis für solche Abschlussarbeiten. Und kurz bevor ich fertig war, so etwa 10:30 wäre ich fertig gewesen, und kurz nach 10 Uhr wollte ich mir ein Espresso holen in der kleinen Küche da. Und dann lief ich eben bei der Eingangstüre vorbei, die ist aus Glas. Und da habe ich durch die Eingangstüre draußen im Gang Polizisten gesehen. Auf der Treppe, die nach oben führt, etwa 5 bis 10. Auf der Treppe, die nach unten führt, etwa 5 bis 10. Und zwar wirklich die Hardcore-Polizisten mit Helm, kugelsicherer Weste und die MP so auf die Praxistür gerichtet. da war ich natürlich erschrocken, oder? Da bin ich sofort zurückgekehrt an den Computer, habe in Twitter einen Tweet abgesetzt, so im Stil von Hilfe, die Kapo holt mich ab. Das hat dann in den sozialen Medien gewisses Aufsehen erregt. Und dann habe ich noch, meine Tochter konnte ich auch noch anrufen, weil ich dachte mir, ja, was passiert jetzt mit mir? Also am Schluss erschießt man mich und man sagt, es sei Notwehr gewesen. Also ich will gewisse Leute informieren, was da abgeht. Weil es war eine unheimliche Situation damals. Ich habe ja ab Anfang März 2020 versucht, wichtige Personen zu erreichen. Ich habe Journalisten, Ärzte und Politiker, die ich kannte, angeschrieben per E-Mail, habe ihnen das ganze herrschende Corona-Narrativ erklärt, dass eben unwissenschaftlicher, unrechtlicher, unmenschlicher Nonsens ist, von A wie keine epidemiologisch relevante asymptomatische Übertragung bis Z wie Zero-Covid ist eine intellektuelle Absurdität. Derzeit schwirren in diesem Raum paar SARS-CoV-2 herum, die machen uns nichts. Und ich habe nie eine Antwort bekommen, das war das Unheimliche, oder? Ich habe auch nicht eine Antwort bekommen wie Thomas, du hast wohl einen am Sträußchen oder so, einfach keine Antwort. Und das war unglaublich unheimlich. Also da habe ich überhaupt nicht verstanden, was da losgeht. Und dann stellst du dir natürlich die schlimmsten Dinge vor. Unter anderem habe ich mir überlegt, warum verhält sich unsere Regierung so? Das kann doch nicht sein. Ich meine, da hat es viele Idioten in den Behörden, in den Regierungen und so. Aber ein paar Intelligente muss es dort haben. Also in der Schweiz haben wir ja einen Arzt als Bundesrat, als Minister. Der hat mit mir in Zürich studiert, war ein alter Studienkollege von mir, der heißt Ignazio Cassis, und was war der? Außenminister. Also wenn ich im Bundesrat gewesen wäre, wäre mein erster Vorschlag gewesen, hey, das ist jetzt die schlimmste Katastrophe der Eidgenossenschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, jetzt müssen wir doch mal unsere Kompetenzen optimieren. Also jetzt wechselt doch der Arzt aus dem Außenministerium ins Gesundheitsministerium. Und der Gesundheitsminister über die ganze Corona-Zeit war was vom Beruf? André Berset, Politologe. Ich meine, dies allein erklärt doch schon, dass es eben nicht um Medizin ging, sonst hätte der Mediziner im Bundesrat den Lead übernehmen müssen, sondern dass es um Politik ging. Und da war eben der Politologe als Gesundheitsminister genau am richtigen Ort.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Nochmal zurück zu dieser Situation. Sie haben also noch es geschafft, einen Tweet abzuschicken und Ihre Tochter kurz zu erreichen. Das war bestimmt sehr gut. Und hat man sich dann mit Gewalt Eintritt verschafft oder wie ist es dann weitergegangen?
Ja, dann bekam ich einen Anruf auf mein Handy. Es war eine Dame, sie hat gesagt, ja, hallo, Sie sollten vor die Praxistüre rauskommen. Da habe ich gefragt, warum soll ich, oder ich habe dann natürlich nicht gesagt, dass ich die Polizisten schon gesehen habe, ich habe schon gewusst, ja, warum soll ich vor die Türe kommen? Ja, wir sagen es Ihnen dann, hat sie gesagt. Und dann habe ich nochmal aufgehängt, weil ich wollte ein bisschen Zeit gewinnen. Ich weiß, irgendwann habe ich dann eben noch die Tochter angerufen, so, da ist mir der Ablauf nicht mehr ganz klar. Und dann rief sie wieder an und dann habe ich gesagt, ja nochmal, ja warum soll ich rauskommen? Na, Sie sehen es gleich, gehen Sie jetzt raus. Ja, und dann bin ich rausgelaufen so mit dem Handy in der Hand, der linken Hand das Handy und habe die Türe aufgemacht und sie hat mir gesagt, ja behalten Sie das Handy in der Hand, dass ich Ihnen Anweisung geben kann, öffnen Sie jetzt die Tür aufgemacht und so, treten Sie raus und halten Sie die Hände hoch. Da hatte ich so den linken Hand das Handy und die rechte Hand hoch. Ich war nur bekleidet mit T-Shirt, Jeans und Sandaletten, habe mich dann noch einmal um eine Achse gedreht, dass man auch sieht, dass ich doch nicht 10 Kalaschnikows, Handgranaten und solche Dinge auf mir habe. Und dann aber kam trotzdem nicht einfach zwei von diesen Rambos auf mich zu und haben mich anständig angesprochen und von mir aus verhaftet. Nee, obwohl ich überhaupt keine Bewaffnung hatte, keine Anzeichen von Gewalt zu sehen waren, hieß es Zugriff. Und da haben sich etwa drei von diesen Jungs auf mich gestürzt, habe mich auf den Boden gerissen, der Kopf ist auf den Boden geknallt, hat auch noch eine kleine Wunde gegeben, nichts Schlimmes, aber immer Herz und hat ein bisschen geblutet. Und dann lag ich mit auf dem Bauch und auf dem Rücken haben sie mir die Hände zusammengebunden. Und so nach, die Zeit ist schwierig abzuschätzen, aber ich habe das Gefühl, nach ein paar Minuten habe ich da mal gesagt, hey Jungs, ich bekomme jetzt einmal keine Luft mehr. Es gab da mal einen berühmten Fall in den USA, eines Farbigen. Und dann ließ man mich da mal aufstehen. Die knieten auf mir drauf, ich bekam wirklich kaum Luft. Dann ließ man mich da mal aufstehen. Und dann kamen dann zwei normal uniformierte Polizisten aus dem Lift. Die kannte ich. Ich bin der Gesundheitsverantwortliche des regionalen Führungsorgans. Das ist so ein Organ, das bei Krisen eingesetzt wird. Und ich war per Du mit diesen beiden Polizisten, oder? Und habe ihnen gesagt, hey, was geht da vor? Und die haben dann so in Babysprache mit mir geredet. Oder? Wir kannten uns gut. Ja, Thomas, komm jetzt runter, beruhige dich und wir schauen jetzt mal und so. Also sie wurden offensichtlich, alle wurden instruiert, hey, da, dieser Typ, wir kannten ihn zwar gestern noch ganz anders, da war ja der Thomas und wir waren im regionalen Führungsorgan zusammen, da wäre ich ja nicht als Gesundheitschef gewesen, wenn ich irgendwie manisch, kriminell oder was auch immer wäre, da ist die Regierung, oder? Die Ortsregierung ist dort, die Polizei, Feuerwehr, alle diese Institutionen, ich war einfach der Gesundheitsverantwortliche dort. Ja, die haben mich dann mitgenommen auf den Polizeiposten Baden zuallererst.
Was war denn eigentlich der offizielle Grund, warum die Behörden oder die Polizei derart brutal vorgegangen ist damals?
Also den Grund hat man mir ja erst dann nach 36 Stunden mitgeteilt. Ich wusste vorher überhaupt nichts. Also erst als ich aus dieser Isolationszelle rauskam, nach 36 Stunden fand die erste Einvernahme statt. Und da habe ich zum ersten Mal meinen Anwalt gesehen. Vorher habe ich gar nicht einen Anwalt gesehen. Also auch das war völlig illegal. Und da hat man mir dann erklärt, behauptet wurde, ich stoße Drohungen aus, ich sei bewaffnet und ich hätte eine psychiatrische Vorgeschichte. Und dass man aber nach einer Stunde dort schon herausgefunden habe, dass das eigentlich nicht stimmt. Also ich habe da irgendwie 200 Seiten, glaube ich, Akten gibt es, all meine Blogs und Tweets und Facebook-Posts waren da zu sehen und nirgends haben sie eine Bedrohung gefunden. Meine angebliche Bewaffnung war meine Armeepistole, die aber zu Hause eingelagert war 1980, trat ich der Schweizer Armee bei, musste ich natürlich. War Mitglied der Sanitätstruppen als Medizinstudent damals und dort ist die Bewaffnung kein Sturmgewehr, sondern eine Pistole, die persönliche Ordonnanzwaffe. Die habe ich dann behalten, nachher als Oberleutnant und als ich vor 15 Jahren aus dem Militär ausschied, habe ich die zu Hause eingelagert, ohne Munition. Und das ist völlig normal in der Schweiz und legal. In der Regel behält man seine persönliche Waffe nach dem Militär. Und die war genau dort seit 15 Jahren eingelagert. Schon bei der Verhaftung haben mich die Polizisten natürlich gefragt, wo ist die Pistole, wo ist die Pistole? Was für eine Pistole? Ja, Sie haben eine Pistole. Ja, Moment, Sie meinen meine Armeepistole? Ja, die ist seit 15 Jahren zu Hause eingelagert. Ich habe Ihnen dann gesagt, wo? Habe Ihnen auch noch gesagt, aber geht die jetzt nicht jetzt holen, irgendwie um Mitternacht? He? Meine Frau, die erschrickt, die bekommt einen Herzinfarkt, wenn ihr jetzt reingeht, geht die bitte morgen. Sie sind dann trotzdem nachts um eins so bei meiner Frau rein. Die hat die Klingel nicht gehört. Da haben sie mit meinem Schlüssel sind sie unten rein und auch so Rambo-mäßig haben sie da im Bett dann überfallen. Also die hat wirklich möglicherweise sogar in dieser Nacht einen Hirnschlag bekommen. Also es war wirklich, es war heavy. Also diese Rambo, es ist unglaublich, was die da angestellt haben. Also meine Frau hatte kurz vorher schon, ein paar Monate vorher schon einen Hirnschlag. Hat sich voll erholt, erfreulicherweise. Und um diese Zeit herum, vielleicht in dieser Nacht, hatte sie nochmal einen kleinen, den man eigentlich dann zufällig in einer MRT-Kontrolle gesehen hat. Also die ist zum Tode erschrocken. Also die haben überhaupt kein Gespür für nichts gezeigt, oder? Also das war wirklich, also auch die Verhaftung, wie die Psychiatrisierung und Zwangsmedikation, das war Sowjet-Style-Psychiatrie, das hätte man sich in der Schweiz nie vorstellen können. Und da haben auch viele Leute gestaunt. Und ich glaube, das hat viele Leute auch aufgeweckt, dass wir da in komischen Zeiten leben.
Was hat denn diese Razzia und danach folgende Zwangseinweisung mit Ihnen persönlich gemacht? Spüren Sie da jetzt noch Folgen oder gibt es sowas wie Situationen, dass Sie dann noch davon träumen oder befürchten, dass so etwas jederzeit wieder passieren könnte?
Na, erstaunlicherweise habe ich das psychisch sehr gut weggesteckt. Eben im Gegenteil, ich bin irgendwie eine interessante Kombination. Ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich habe viele Patienten, die empathisch sind, die leiden dann an nervösen Herzbeschwerden, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Ich habe nichts dergleichen und kann gleichzeitig eben auch sehr cool sein. Das ist schon noch wichtig als Arzt, gerade auch wenn du irgendwelche Interventionen machst, wo die lebensgefährlich sein können. Ich meine, wenn ein Chirurg beim ersten Blutspritzer da wegrennt, es ist auch nicht genau das, was wir wünschen. Also in gewissen Situationen muss man auch cool sein. Und da bin ich irgendwie eine interessante Kombination. Also ich konnte da absolut cool bleiben. Kurz darauf konnte ich auch nur noch darüber lachen. Ich meine, es war so eine Posse, so absurd. So viele Leute haben sich da so lächerlich gemacht. Also da habe ich das sehr gut verarbeitet, weil ich weiß ja, ich war auf der richtigen Seite, auf der Seite der Realität, der Wahrheit. Und viele Leute haben mir nachher gesagt, also wenn du dort nicht schon wahnsinnig gewesen warst, also ich an deiner Stelle, ich wäre nachher wahnsinnig geworden. Ich wäre wahrscheinlich arbeitsunfähig geworden, hätte Invalidenrente beantragt und hätte gar nicht mehr arbeiten können. Und bei mir war es genau das Gegenteil eben. Das hat mir nur noch mehr Drive gegeben. Hey, jetzt erst recht, ich lasse mich doch nicht von so ein paar aufgeblasenen Idioten fertig machen.
Wie war das in Ihrem persönlichen Umfeld? Waren es jetzt die Kinder und Enkelkinder, also Ihr privates Umfeld, vielleicht auch die Patienten oder das Umfeld in dem Ort, wo Sie leben? Wie waren da Reaktionen, beziehungsweise wie ist man mit Ihnen umgegangen oder haben Sie auch Rückhalt erfahren? Erzählen Sie uns darüber.
Also meine Familie, die stand immer hinter mir. Da ist auch niemand geimpft, selbstverständlich. Die wissen schon, was ich kann und was ich nicht kann. Und die haben schon realisiert, dass ich recht hatte. Und die mussten natürlich einiges tolerieren. Also die wurden angesprochen so, was, dein Vater ist doch dieser Spinner da und so weiter. Du verkehrst noch mit dem und so. Also die mussten sich schon Dinge anhören, natürlich, die nicht angenehm waren. Ich wurde selber aus dem Rotary Club Wettingen rausgeschmissen, weil ja eben der Landammann war ja involviert in diese Verhaftung. Und der war im selben Rotary Club wie ich, ein sogenannter rotarischer Freund. Das macht es noch besonders pikant, weil da muss man sich schon siebenmal überlegen, ob man gegen einen rotarischen Freund vorgeht. Da muss man ganz sicher sein. Und warum der dann diesem anderen die Informanten so vertraut hat, mehr vertraut hat als mir, das ist mir bis heute ein Rätsel. Er hätte mich anrufen können, Thomas, ich höre da von dir eigenartige Dinge, oder? Und ich hätte gesagt, ja, komische Dinge erzählt er da, komm, wir treffen uns auf den Corona und dann können wir das zusammen besprechen. So wäre es vor Corona abgelaufen, oder? Also, dass der da diese Aktion gestartet hat, das war ja höchst eigenartig. Und dann hat der Rotary Club natürlich ein Problem gehabt. Er und ich im selben Club, das geht schlecht, oder? Und da haben sie 2/3 mehr haben dann beschlossen, mich rauszuschmeißen. Wobei, heute bin ich dankbar darüber. Ich war nie richtig zu Hause in dem Club. Rotary ist auch ein bisschen eine eigenartige Organisation. Auch diese ganze Polio-Kampagne auf der ganzen Welt, da finden sie so toll, dass sie die unterstützen. Obwohl wir heute wissen, dass Polio wahrscheinlich heute vielmehr eine Folge dieser Impfung als natürlicher Poliomyelitis ist, natürlicher Infektionen ist. Da bin ich froh, war ich raus. Bei meinen Patienten darf ich sagen, dass ich wenige verloren habe. Ich meine, auch wir keinen Schimmer von Corona hatten, der hat realisiert, hey, das ist nicht der Dr. Thomas Binder, den wir kennen, hey, viele Jahre kennen und so. Irgendwas stimmt da nicht, oder? Und da habe ich höchstens 1-2 Dutzend ältere Patienten verloren, die sich halt nicht vorstellen können, dass das öffentlich-rechtliche Schweizer Fernsehen, dem wir jeden Tag einen Franken bezahlen müssen, damit es unabhängig ist, oder? Und uns möglichst objektiv, ausgewogen, umfassend informiert. Das steht so im Radio- und Fernsehgesetz der Schweiz. Die konnte nicht glauben, dass dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen lügt und der Dr. Binder die Wahrheit sagt. Das verstehe ich bei älteren Patienten, die halt immer noch jedes Wort glauben, was der Tagesschausprecher da bei euch ist es der ORF erzählt. Die leben halt noch in dieser Realität. Also ich habe eben ganz wenige Patienten verloren und ich sage immer, die Aufklärung ist eine Einbahnstraße, oder? Wenn man aufgeklärt ist, geht nie zurück. Er kann vielleicht unter Druck ruhig gestellt werden, Aber wenn du mal aufgeklärt bist, du gehst nicht mehr zurück. Das heißt, die Zukunft liegt auf unserer Seite. Ich habe immer wieder den Stones-Song Time is on our side. Time is on my side oder our side, bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Und das ist so. Die Zeit war von Anfang an auf unserer Seite. Wenn wir auf der richtigen Seite stehen, auf der Seite der Realität, der Wahrheit, dann wächst unsere Zahl, die Zahl der Aufgeklärten halt auch exponentiell, wie sich ein Virus verbreitet. Und irgendwann gewinnen wir. Die Frage ist nur wann. Ob wir das noch erleben oder nicht. Aber ich finde, es ist schon eine schöne Tatsache zu wissen, dass wir auf der richtigen Seite waren.
Ihr Verfahren wurde nach 15 Monaten eingestellt und Sie wurden für diese Vorwürfe nie verurteilt. Was meinen Sie, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass man mit einem Experten, einem Virologen wie Ihnen derart umgeht?
Gut, vielleicht noch kurz zu der Verfahrenseinstellung. Eben, nach einer Stunde hat man ja realisiert, all diese drei Behauptungen waren falsch. Das waren Verleumdungen. Ja? Hätte man eigentlich wegen Verleumdung hätte ich eigentlich rechtlich vorgehen können. Und da hätte man natürlich das Strafverfahren gegen mich am Tag nach der Festnahme beenden müssen. Nach 15 Monaten wurde es beendet. Mein Anwalt hat immer wieder geschrieben an den Staatsanwalt, oder? Ja, wann kommt endlich diese Verfahrenseinstellung? Und es kamen dann so Antworten wie, ja, aus personellen Gründen, unsere personellen Ressourcen sind begrenzt und so ist auch noch. Es wird eingestellt, das haben Sie schon früh gesagt, aber wann, können wir noch nicht genau sagen. Und das war natürlich ein Fressen für die Journalisten, oder? Die Journalisten konnten dann natürlich 15 Monate lang immer wieder schreiben, wenn ich irgendwas gesagt hatte oder irgendwie zu sichtbar wurde in der Öffentlichkeit. Ja, der Dr. Binder, der ist ja dieser bekannte, durchgeknallte, gegen den ja ein Strafverfahren läuft, oder? Warum sollte gegen mich 15 Monate ein Strafverfahren laufen, wenn ich unschuldig, wenn nach einer Stunde sich herausgestellt hätte, dass ich unschuldig bin. Mhm. Das konnten natürlich die Journalisten dieses Narrativ pflegen und da haben sie sich immer gefreut drüber.
Sie waren einer der ersten Schweizer Ärzte, wenn nicht sogar der erste überhaupt, der sich gegen die Maßnahmen geäußert und gestellt hat und der auch das Phänomen der Testpandemie erklärt hat. Gemeinsam mit anderen Ärzten sind Sie Teil der Altea-Gruppe. Möchten Sie uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, ich denke, das ist schon so. Es gibt einen Tweet von mir vom 25. März. Ich glaube, der erste war noch in Englisch. Ich habe dort auch in Englisch getweetet, weil ich sah, dass in den angelsächsischen Ländern da noch mehr Stille herrscht als bei uns. Und ich denke, die waren dankbar für meine Tätigkeit. Ich habe doch irgendwie jetzt 85.000 Follower oder so. Für einen Schweizer ist das eigentlich ziemlich viel. Da habe ich am 25. März getweetet, so auf Deutsch, der Test ist die Krankheit, nicht das Virus. Und dann erklärt eben, dass wir das ganze Leben lang eigentlich eben nur Schwerkranke getestet haben und nicht asymptomatische Gesunde, bis da der Christian Drosten, der Zauberlehrling Christian Drosten daherkam und alles auf den Kopf stellte und jetzt haben wir den Salat. Das war ein Tweet vom März, 25. März 2020. Und natürlich habe ich mich dann sofort umgesehen nach anderen Ärzten. Also wichtig ist mir vielleicht, ist mir noch dies zu erwähnen, oder? Ich habe wirklich das Wesentliche sofort gesehen, das darf ich sagen. Aber als Arzt konnte ich natürlich nicht 99% sicher sein, bevor ich in die Öffentlichkeit ging. Ich musste 100% sicher sein, 200% eigentlich. Weil wenn dann der Tsunami doch gekommen wäre und ich Unrecht gehabt hätte, wäre ich als Arzt sofort erledigt gewesen. Und wirklich erledigt, oder? Das wäre eine Katastrophe gewesen. Und da habe ich mich natürlich umgeschaut. Ja, gibt's andere Ärzte? Und bevor ich Ärzte in der Schweiz fand, habe ich international zwei Ärzte gefunden. Vor allem Suchari Bhakti und auch den Wolfgang Wodarg. Im Internet habe ich Sucharits Ansprache an die Bundeskanzlerin Merkel gesehen. Und ich meine, dem Suchari muss man eine Sekunde in die Augen schauen, da sieht man, das ist ein hochempathischer, hochintelligenter, liebevoller Mensch. Und da habe ich sofort realisiert, also dem kannst du vertrauen. Und er hat genau dasselbe gesagt und gedacht wie ich. Und da habe ich noch den Wolfgang Wodarg gesehen. Also ich war sozusagen ich bin auf der Straße gefahren. Und da musst du dir ja immer überlegen, in so einer Situation, oder? Ja, bin ich mir ganz sicher, dass nicht ich der Geisterfahrer bin, sondern die Millionen, die mir da auf der Autobahn entgegenfahren. Und da habe ich links und rechts den Sucharit und den Wolfgang gesehen und wir haben uns so die Daumen nach oben gesteckt und dann konnte ich Vollgas geben, oder? Und dann ging ich voll in die Öffentlichkeit, da war ich mir 200% sicher, weil das musst du schon, oder? In dieser, das war ja so unglaublich. Also es geht hier um Verblendung. Also offensichtlich wurde die Gesellschaft gespalten, wie wir das alle noch nie erlebt haben. Und sowas geschieht nicht zufällig. Das ist immer Ausdruck davon, dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung in einem Verblendungszusammenhang gefangen ist. Man kann auch sagen, man lebt in einer Sekte oder einem Kult. Und natürlich behauptet jeder, ja, ich bin der Realist, du bist der, lebst in der Sekte oder im Kult, du lebst nicht in der Realität. Und das ist eigentlich Wahnsinn. Wahnsinn, einfach gesagt, heißt, man lebt nicht in der Realität, sondern in einer Wahnwelt, in einer virtuellen Welt. Und in so einer Situation müssen wir uns zuerst 100-mal hinterfragen, bin ich mir ganz sicher, dass ich der Realist bin und nicht der Wahnsinnige, nicht der Geisterfahrer. Und das habe ich natürlich 100-mal gemacht. Täglich, immer noch lange nachher auch immer mal wieder mich geeicht, oder? Und diese Frage eben, ob wir der Realist sind oder der Verblendete in der Sekte, im Kultleben, die können wir nur beantworten, wenn wir möglichst nüchtern die Realität betrachten. Und das habe ich als meine Aufgabe als Arzt gesehen, dass ich der Bevölkerung, verständlich auch für Laien, die Realität aus meiner Sicht erklärt habe. Ohne überhaupt schon zu behaupten, ja, das ist die Wahrheit und die anderen lügen, sondern es ging ja von Anfang an, ging es mir eigentlich nur darum, hey, schaut, es gibt ein anderes Narrativ, das geht doch nicht. Dass im Schweizer Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur die eine Seite kommt. Weshalb kommen wir nicht auf? Da muss doch in einem freiheitlich-demokratischen Staat wie der Schweiz, muss es eine gepflegte, anständige, ruhige, öffentliche, wissenschaftliche Debatte geben. Das war eigentlich meine einzige Forderung seit März 2020. Die gab es nie. Die gab es bis heute nicht. Und da muss doch auch jeder, auch wenn er keinen Schimmer von Corona hatte, das musste doch jedem auffallen. Warum gab es keine öffentliche Debatte mit uns? Warum wurden wir bestenfalls ignoriert, schlimmstenfalls zensuriert oder noch schlimmer diffamiert und eingesperrt oder in die Klapsmühle gesperrt? Warum? Offenbar, weil die andere Seite sich nicht traute. Offenbar hat die andere Seite gewusst, ihr Narrativ ist so schwach, es hat gegen unsere Realität, wenn wir die nüchtern, ruhig, sachlich in einen Gegenstand keine Chance. Und darum hatte niemand bis heute den Mut für so eine öffentliche Debatte. Ist doch interessant.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Herr Dr. Binder, glauben Sie, dass es jemals so etwas wie Aufarbeitung geben wird? Und wenn ja, was müsste passieren, damit es dazu kommt?
Ich bin überzeugt, es wird eine geben. Ob ich eine richtige Aufarbeitung noch erleben werde oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber wenn ich vorher gehen muss, dann kann ich im Bewusstsein gehen, dass ich auf der richtigen Seite gestanden war. Ich meine, was schon jetzt diese RKI-Files oder Protokolle auf Deutsch, die haben schon ziemlich Streif gegeben. Also in Deutschland finden die Traktion auch in den Leitmedien. In der Schweiz bisher noch nicht. Ein Zuschauer hat das Schweizer Fernsehen angefragt, warum bringt ihr das nicht in der Tagesschau? Und da gab es eine offizielle Antwort vom Schweizer Fernsehen. Ja, in Deutschland lief vieles anders und das ist eine deutsche Angelegenheit. Diese RKI-Protokolle sind nicht von Interesse für die Schweizer. Es ist unglaublich. Aber der Druck, oder? Wir Schweizer nennen Deutschland ja oft auch den grossen Kanton. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und weil das hat schon was. Und die Schweizer machen in der Regel eh alles dem grossen Kanton nach, auch das Dumme natürlich, aber meistens mit einer Verzögerung von ein paar Jahren und so. Oder bei uns malen die Mühlen ein bisschen langsamer. Und äh, da, denke ich schon, dass jetzt auch immer mehr Druck in die Schweizer Leitmedien kommt. Und in der Schweiz ist ja noch etwas Interessantes dazugekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab einen Altbundesrat, Ulrich Maurer, Ueli Maurer nennt man ihn so im Volksmund. Der war Finanzminister bis Ende 2022, dann ist er zurückgetreten. Also der war in der Hochzeit der Corona, angeblichen Corona-Pandemie, Finanzminister. Und bei dem hat man schon immer wieder gespürt in dieser Zeit, dass er irgendwie nicht hinter diesen Beschlüssen stand, oder? Das Schweizer Regierungssystem ist ja etwas speziell. Wir haben 7 Minister, die nennt man Bundesräte, und immer einer von ihnen ist im Rotationsprinzip ein Jahr lang der Bundespräsident, sozusagen der Primus inter pares. Und die entscheiden immer durch Abstimmung. Bei 7 Bundesräten gibt es immer eine Mehrheit, auch wenn die nur 4-3 ist. Und dieser Mehrheitsentscheid muss die unterlegene Minderheit gegen außen vertreten, auch wenn er ihnen individuell nicht in den Kram passt. Und da hat man eben schon früh gemerkt, der Ueli Maurer hat sich mal mit den Treichlern im Treichlerhemd fotografieren lassen und so weiter. Er hat immer wieder so subtile oder weniger subtile Zeichen abgesetzt. Ja, ich stehe irgendwie nicht ganz hinter diesen Maßnahmen oder mindestens nicht voll hinter diesem Mehrheitsbeschluss des Bundesrates. Und ich habe mir dann oft überlegt, ja, an seiner Stelle, was würde ich tun, wenn ich nicht hinter diesen Maßnahmen stehen würde? Da habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich müsste ich zurücktreten. Und dann habe ich mir auch überlegt, na, ich könnte das moralisch auch wahrscheinlich vor mir rechtfertigen, wenn ich mir überlege, ja Moment, wenn ich jetzt da zurücktrete als Bundesrat, ja dann kommt ja ein anderer und der ist vielleicht ein Hardliner, der ist ja vielleicht ganz schlimmer. Dann ist es nicht mehr einer gegen 6 Bundesräte, sondern 0-7. Also vielleicht ist es besser, ich bleibe in meiner Position und kann vielleicht ein bisschen Schlimmeres verhindern. Also immerhin gab es in der Schweiz zum Beispiel nie eine ernsthafte Debatte über ein Impfobligatorium, in Österreich und Deutschland aber schon. Also ich denke, für die Schweiz war es vielleicht besser, dass er nicht zurückgetreten ist. Ich habe ihn auch getroffen am ersten Corona-Symposium in Bern, das war, glaube ich, jetzt vor 3 Wochen, hat er geredet, ich habe geredet, wir konnten auch miteinander sprechen. Und da hat er mir das eigentlich bestätigt. Er hat gesagt, ja, wenn ich zurückgetreten wäre, das hätte das ein paar Tage ein bisschen Medienwirbel gegeben und dann hätte man ihn wahrscheinlich auch halt so als Schwurber abgetan. Und ja, jetzt ist halt auch einer der 7 Bundesräte wahnsinnig geworden. Also das geht ja immer noch einer von 7. In der Bevölkerung spielen mehr als einer von 7, oder? Und dann wäre Gras darüber gewachsen. Und ich glaube schon, dass er versucht hat, in seiner Position wenigstens ein bisschen zu bremsen. In der Schweiz, zusätzlich zu diesen RKI-Protokollen, die jetzt eben auch Druck auf die Schweizer Medien machen, ist ja dieser Altbundesrat Ueli Maurer an die Medien getreten und der redet jetzt massiv für eine Aufarbeitung. Also der war auch am Corona-Symposium vor 3 Wochen, wo ich gesprochen habe, er hat gesprochen, wir konnten dort zusammen reden und er geht massiv jetzt an die Öffentlichkeit und fordert eine Aufarbeitung. Wo ich nicht mit ihm einverstanden bin, er sagt, ja, Schuldige dürfen wir nicht suchen. Also Bestrafung gibt es nicht, jeder hat das Beste versucht und gemacht und so. Da bin ich nicht mit ihm einverstanden. Also auch diesem Ueli Maurer würde ich jetzt keine Generalamnestie geben, sondern eine Teilamnestie, so im Sinn von ja, ein Mafioso, oder, der dann seine Kollegen verrät, der bekommt dann Straferleichterungen zum Deal mit den Behörden oder so. Aber straffrei darf in dieser Position niemand ausgehen. Ich meine, das ist das größte medizinische Verbrechen aller Zeiten, ein humanitäres Desaster noch nie gesehenen Ausmaßes. Da müssen mindestens die Hauptverantwortlichen angeklagt und verurteilt werden. Die schlimmsten sicher lebenslang, ob dann eher in der Gefängniszelle oder in der geschlossenen Psychiatrie, das muss man vielleicht in jedem Fall individuell abklären.
Was ist Ihnen das Allerwichtigste im Leben?
Ehrlichkeit, Mut. Ich habe schon als Kind oft gehört, Thomas ist der richtige Name für dich, du Ungläubiger. Ich war schon als Kind, glaube in der Familie und dann in der Schule aufgefallen, dass ich die sogenannten unangenehmen Fragen stellte, oder? Die ja in der Regel eben die besten Fragen sind, einfach die unbequemen Fragen, oder? Ich war neugierig, ich war der Wissenschaftler, glaube ich, schon irgendwie von Geburt weg. Mich hat immer die Realität interessiert und ich habe nie verstanden, wie man sich künstliche Realitäten zimmern muss. Die Realität ist so fantastisch schön, die Natur, das Universum, oder? Ich wollte die erforschen. Und wir müssen in der Realität leben, ob uns die in den Kram passt oder nicht. Oder? Heute leben wir, viele Leute leben in sozusagen in Platons Höhle und da schauen sie auf einen riesen Flachbildschirm, auf den die Medien, die alten Medien virtuelle Welten über Covid, über CO2, über Ukraine, über Israel an die projizieren. Und draußen sieht die Realität ganz anders aus. Also ich war auch dann immer ein bisschen, ja, vielleicht schon ein bisschen der Lehrertyp, nicht im Sinn von Lehrer der, als Besserwisser, sondern ich habe immer gerne Leute informiert, Leuten etwas beigebracht, das war immer so. Und es geht hier darum, den Leuten zu zeigen, hey, es gibt einen Ausgang aus dieser Höhe, draußen scheint die Sonne und da sind 98% der Menschen wunderbar, nette, liebe Menschen, die nur ein Leben im Frieden und einigermaßen gesicherten ökonomischen Verhältnissen wollen. Und diese Panikkulisse, die man euch da in diese platonische Höhle runterschickt, die haben nichts mit der Realität zu tun. Kommt zu uns raus. Wir zusammen, wir 98%, zeigen den 2%, die das Sagen haben, mal wer da das Sagen haben sollte. Auf Schweizerdeutsch sagen wir, wo der Bartli den Most hält.
Dokumentationen wie diese sind enorm wichtig im Kampf gegen dieses Unrecht. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit weiterhin. Heute aber geht es um die Corona-Helden. Ich durfte all diese mutigen Menschen besuchen. Ich habe ihre Geschichten gehört. Und es hat mich zutiefst erschüttert, ihnen in die Augen zu sehen und hautnah zu erleben und zu fühlen, was ihnen und ihren Familien angetan wurde. Gejagt, gehetzt, geächtet, gesellschaftlich und wirtschaftlich vor dem Ruin. Vieles davon kann man nicht mehr gut machen, aber wir können sie jetzt unterstützen. Moralisch, indem wir dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden, aber auch durch finanzielle Hilfe. Denn diese Menschen stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Teure Strafverfahren, eingefrorene Gelder, Berufsverbote. Diese aufrechten Ärzte stehen jetzt vor dem Nichts, weil sie damals alles gegeben haben. Für ihre Patienten, für uns und für unsere Kinder. Und jetzt wollen wir für diese Menschen da sein. Auf 1 sammelt für diese Ärzte ab dem heutigen Tag Spenden. Spenden Sie für jene, die damals für uns alles riskiert und alles gegeben haben. Bitte spenden Sie jetzt. Jeder Beitrag zählt. Danke.